In der Gartenstraße sind einige Jahre nach Kriegsende, wie an vielen Orten in Freiburg, noch etliche Häuser vom Krieg zerstört. Nicht aber die Hausnummer 10. An Silvester 1949 findet hier eine ungewöhnliche Feier statt. Eingeladen hat ein stadtbekannter Homosexueller, geboren im Jahr 1912, der von Beruf Textilkaufmann ist. Seine Wohnung ist in der direkten Nachkriegszeit, zumindest einem kleinen Kreis von Leuten, als Zentrale der Homosexuellen von Freiburg bekannt. Die allesamt männlichen Gäste kommen aus dem Freiburger Raum, aber auch aus Mülheim, Basel und Hannover. Sie stellen sich aus Angst vor Verfolgung untereinander nur mit Spitznamen vor. Die Männer gehen an dem Abend erst zusammen ins Theater. Diese Abendplanung ist kein Zufall. Die Historikerin Julia Noah Munier erklärt:
Hier im äußersten Südwesten der jungen Bundesrepublik lebten Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre homosexuelle Männer im Kontext des Freiburger Stadttheaters relativ offen ihre Freundschaftsbeziehungen. Dieser bohemartige Zirkel war in bestimmten Kreisen der Freiburger Stadtgesellschaft als homosexueller Freundeskreis bekannt. Über einige Angehörige des Freiburger Theaters entwickelte sich im städtischen Gefüge ein halböffentliches Sprechen bezüglich ihrer Sexualität.
Nach der Theatervorstellung ziehen die Männer gegen 22:30 Uhr abends weiter in die Wohnung in der Gartenstraße. Dort feiern sie bis 4 Uhr früh. Es gibt Sekt, Wein, Likör und Schnaps, außerdem Torten und belegte Brote. Einige der Anwesenden tanzen an dem Abend miteinander. Ob es auch zu Schmusereien oder mehr kommt, ist nicht bekannt. Dass sich im Stadttheaterkreis und an dem Silvesterabend Männer untereinander als homosexuell zu erkennen geben und miteinander tanzen, ist keine Selbstverständlichkeit. Munier erläutert über Berichte von Homosexuellen aus der Zeit.
In den Erzählungen und Berichten der Männer wird wiederholt der Topos des gemeinsamen Tanzens hervorgehoben. Wohl da dies nach der Zeit der NS-Verfolgung im deutschen Südwesten, der direkten Nachkriegszeit, in semi-öffentlichen Kontexten etwas Außergewöhnliches und Ersehntes war, das zugleich Zeichen einer Liberalisierung wie auch Anstoß und Ausgangspunkt von Verfolgung sein konnte.
Auch im Fall der inoffiziellen Zentrale der Homosexuellen von Freiburg in der Gartenstraße lässt die Verfolgung nicht lange auf sich warten. Gleich um die Ecke am Holzmarkt befindet sich zu der Zeit die Landesjustizverwaltung des damals eigenständigen Landes Baden. Die dort ansässige Kriminalpolizeistelle bekommt dann auch Wind von den Aktivitäten in der Gartenstraße. Die Silvesterfeier hat letzten Endes ein schlimmes Nachspiel. Der Gastgeber und 7 weitere Männer werden wegen homosexuellen Handlungen angeklagt. Nach intensiven Vernehmungen der Angeklagten und weiterer ZeugInnen wird der Gastgeber zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Und auch im Umfeld des Stadttheaters kommt es einige Jahre später zu umfassenden Ermittlungen der Kriminalpolizei, die ebenfalls zu Gefängnisstrafen führen. Die Verfolgung basiert auf dem Paragraphen 175, der homosexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellt und den die neue Bundesrepublik in unveränderter Form von den Nazis übernommen hatte. Der Paragraph 175 stellt in nationalsozialistischer und bundesrepublikanischer Form nicht nur Sex unter Strafe, sondern auch Küsse, Umarmungen und sogar reines Ansehen mit wollüstiger Absicht. Infolge des unveränderten Fortbestehen des Paragraphen 175 gibt es auch keine Rehabilitation, geschweige denn Entschädigung der NS-Verfolgten. Und wer von den Nazis wegen homosexueller Handlungen verurteilt worden war, muss seine Strafe einfach weiter absitzen. Teilweise kommen Männer, die in Konzentrations- und Arbeitslagern inhaftiert waren und überlebten, in der jungen Bundesrepublik erneut ins Gefängnis. Baden und Württemberg zählen zu den Spitzenreitern der homosexuellen Verfolgung in der neuen Bundesrepublik.
Die im Entstehen begriffenen Lebenswelten homosexueller Männer im deutschen Südwesten waren somit stark beeinflusst und standen unter dem Eindruck der weiter bestehenden Verfolgungssituation unter demokratischem Vorzeichen sowie der Nichtanerkennung als Opfer des NS.
Auch aufgrund der prekären Situation in der Kleinstadt Freiburg orientieren sich die ortsansässigen Homosexuellen an den größeren Städten der Umgebung, wo sich nach dem Krieg schon wieder kleine Subkulturen gebildet haben. Insbesondere Basel und Zürich sind Sehnsuchtsorte, da in der Schweiz Homosexualität seit etlichen Jahren nicht mehr unter Strafe steht. Ein Freiburger berichtet zum Beispiel:
Ich fuhr alle 3 bis 4 Monate nach Basel. da ich nicht immer das Geld für die Fahrt zur Verfügung hatte.
Besondere Anziehungskraft üben die legendären Festivitäten des Züricher Kreises aus. Dort gibt es Neujahrsbälle, Maskenbälle und Sommerfeste, zu denen bis zu 800 Leute aus halb Europa und sogar aus Übersee kommen. Es sind die weltweit einzigen Ballereignisse für homosexuelle Männer zu der Zeit. Veranstalter ist die homosexuellen Zeitschrift Der Kreis. Diese Zeitschrift zirkuliert auch im badischen Raum und spielt für die damaligen Homosexuellen in der Provinz eine sehr wichtige Rolle als Austausch- und Vernetzungsmedium. Einer seiner Autoren ist der Freiburger Otto Hug, der im Kreis unter anderem unter dem Pseudonym Philander publiziert, was so viel bedeutet wie »der, der Männer liebt«. Er beschäftigt sich vor allem mit den gravierenden Folgen des Nationalsozialismus für die Homosexuellen in Deutschland. Im Jahr 1949 schreibt er in der Zeitschrift:
Aufgehört hat der Kampf, man kann es leicht nachrechnen, mit dem 30. Januar 1933. Aber wo stehen wir heute? Wer glaubt, wir könnten einfach wieder dort anfangen, wo der Kampf aussetzen musste, befände sich in einem großen Irrtum. Denn wie bei jeder Zerstörungsarbeit haben auch hier die Nazis ganz gründliche Arbeit geleistet. Meine These ist, sie haben uns ins 17. Jahrhundert zurückgeworfen. Sie haben uns nicht nur gründlich wie böses Unkraut auszuraufen versucht, sondern sie haben die Herzen so gründlich gegen uns einzunehmen verstanden, dass wir, solange diese Generation lebt, nie mehr auf einen heiteren Tag rechnen können.
Otto Hug hebt hervor, dass der Einfluss der Nazis weiterlebt. Personell, etwa in den Gerichten, wie auch ideologisch.
Unter der Nazizeit galten wir, noch mehr als schon vorher, offiziell als Schädlinge am Volkskörper. Wie stehen die heutigen Juristen zu uns? Nicht vergessen, es sind die gleichen wie vor 1945. Die Verschärfung des Paragraphen 175 finden sie in Ordnung. Man denkt nicht daran, sie aufzuheben.
Die Nazis hatten Otto Hug zufolge nicht nur die Homosexuellen getötet, sondern auch das Gedankengut der homosexuellen Bewegung der Weimarer Zeit wirkungsvoll zerstört.
Alle bis 1933 mühsam errungenen Erkenntnisse scheinen vergessen und verloren gegangen zu sein.
Er wirft auch der ab Ende der 40er Jahre zaghaft sich neu bildenden Homobewegung vor, nicht genug an die Kämpfe und die Denktraditionen der Weimarer Republik anzuknüpfen. Gleichzeitig lehnt er Homosexuelle ab, die sich nur dem Feiern und Spaß haben widmen und dabei die politischen Bestrebungen vernachlässigen. Otto Hug ist wohl auch zu Zeiten der Weimarer Republik schon ein politisch gesinnter Homosexueller. Seine Familie zieht 1916 nach Freiburg, wo er ein Studium der Literatur und Geschichte aufnimmt. Auch zu dieser Zeit spielen Zeitschriften eine wichtige Rolle für die Kleinstadt-Homosexuellen.
Obwohl in Berlin produziert und herausgegeben, fungierten die Publikationen dennoch auch für den deutschen Südwesten als wichtige Ermöglichungsbedingung, als Kommunikations- und Vernetzungsplattform, die die Herausbildung und Verstetigung subkultureller Lebenswelten und ihre teilweise emanzipatorische Politisierung in der Region des heutigen Baden-Württemberg maßgeblich beförderten.
Auch Freiburger publizieren hier Annoncen, um Gleichgesinnte zu finden. Dabei müssen sie wegen der Zensur vorsichtig formulieren.
Freiburg im Breisgau. Hier am Orte und in der Umgebung wünscht 29-Jähriger mit großem Interesse für Literatur, Kunst und Musik Gedankenaustausch mit jungen, soliden Menschen. Briefe mit Bild, Rückgabe Ehrensache unter obiger Kennmarke.
Schwarzwald, Freiburg. Kaufmann, 25, sucht, da sehr einsam, Briefwechsel mit älterem Herrn. Zuschriften unter b.r. 31 an Verlag.
Freiburg im Breisgau. Suche in Freiburg oder Umgebung Gedankenaustausch mit einem treuen, aufrichtigen, lieben Menschen von 20 bis 30 Jahren. Bin aus guter Familie und 26 Jahre alt. Zuschriften unter obiger Kennmarke.
Eventuell könnte es sich bei dem 26-Jährigen sogar um Otto Hug selbst handeln. Die Homosexuellen in der Provinz pflegen zwar wie Otto teilweise Netzwerke mit Gleichgesinnten, sind aber doch ständig von Vereinsamung bedroht. Auch der später sehr bekannt gewordene Homoaktivist Kurt Hiller, von dem Otto Hug ein großer Fan ist, schreibt über sein Halbjahr an der Uni Freiburg um 1904.
Ich habe später mein Halbjahr in Freiburg, so entzückend in vielem es war, als ein wesentlich leeres, ja als das leere Halbjahr angesehen und mich seiner nicht gern erinnert.
Wahrscheinlich fehlt es Kurt Hiller hier in der Kleinstadt an Austausch mit Gleichgesinnten und Gleichfühlenden. 20 Jahre später, zu Otto Hucks Freiburg-Zeit, gibt es dann aber doch auch in Freiburg organisierte politische Aktivitäten von Homosexuellen. 1920 erscheint eine Anzeige in der Zeitschrift Die Freundschaft.
Freiburg im Breisgau. Wäre es nicht möglich, hier eine Vereinigung Gleichgesinnter ins Leben zu rufen? Alle diejenigen, die ein Interesse an der Sache haben, werden höflichst gebeten, ihre Zuschriften zu richten an Heinz Otto, Freiburg im Breisgau, postlagernd.
Anscheinend bleibt dieser Aufruf jedoch ohne längerfristigen Erfolg, denn 4 Jahre später gibt es einen erneuten Anlauf, diesmal unter dem Dachverband des Bundes für Menschenrecht. Der Bund für Menschenrecht e.V. ist mit zeitweise 50.000 Mitgliedern der größte homosexuelle Verein in der Weimarer Republik. In ihm organisieren sich homo- und bisexuelle Männer und Frauen. Sein zentrales politisches Ziel?
Straffreiheit für alle homosexuellen Handlungen, die von erwachsenen Personen aus freiem Willen und im gegenseitigen Einverständnis miteinander vorgenommen werden.
Neben dem politischen Engagement organisieren die Ortsgruppen des Bundes aber auch Freizeitveranstaltungen wie Ausflüge, sportliche Aktivitäten und Tanzbälle. So etwas sollte es nun also auch in Freiburg geben. Auf die Wahrung ihrer Anonymität bedacht, schreiben die Freiburger InserentInnen.
Freiburg-Zehringen. Einwandfreie Damen und Herren wollen sich zwecks Gründung einer Ortsgruppe an die Geschäftsstelle Berlin wenden.
Wahrscheinlich misslingt jedoch auch dieser Organisationsversuch, denn es findet sich später keine Eintragung zu Freiburg im Verzeichnis der bestehenden Ortsgruppen des Bundes für Menschenrecht. Die Annoncen zeigen jedoch, dass es durchaus politische Bestrebungen von Homosexuellen im Freiburg der 20er Jahre gibt. Bemerkenswert ist, dass hier auch gemeinsame Aktivitäten von homosexuellen Männern und Frauen deutlich werden. Ansonsten gehen diese häufig auch getrennte Wege. Lesbische und bisexuelle Frauen engagieren sich zum Teil im Frauenclub, der sich von 1907 bis 1928 in der Rathausgasse trifft und Teil der bürgerlich geprägten ersten Frauenbewegung ist. An Männern interessierte Männer frequentieren dagegen unweit der Rathausgasse am Rotteckring eine Flaniermeile und ein bestimmtes Café. Die homosexuellen Bestrebungen der Weimarer Republik rund um den Bund für Menschenrecht und die Homobewegung der direkten Nachkriegszeit haben einiges gemeinsam. Beide Bewegungen sind zwar auch in der südbadischen Provinz vorhanden, orientieren sich aber stark an den Großstädten und ihren Diskursen, Publikationen und Subkulturen. Beide bewegen sich in einem aufklärerischen Menschenrechtsdiskurs, der auf die Anerkennung der Homosexuellen als normale Mitglieder der Gesellschaft drängt. In beiden Bewegungen bezeichnen sich die Mitglieder selbst meist nicht als homosexuell, sondern als homophil, homoerotisch veranlagt oder auch einfach als Freunde bzw. Freundinnen. Der sexuelle Aspekt wird eher in den Hintergrund gedrängt. Da ein wichtiges Anliegen die gesellschaftliche Respektabilität ist, schließen die homophilen Männer häufig feminin auftretende Homosexuelle, Transpersonen, SexarbeiterInnen und promiske Homosexuelle aus. Ein Stuttgarter Aktivist fordert beispielsweise:
Lebt doch euer Leben so, dass man euch Achtung zollt und abgewinnen muss. Nichts schadet uns mehr als ein ärgerniserregendes, zur Schau getragenes Wesen in der Öffentlichkeit.
Die Historikerin Julia Noah Meunier analysiert diese Strategie.
Eine derartige auf Anerkennung der hegemonialen Kultur zielende Semantik war zugleich an der Aufrechterhaltung der Struktur beteiligt, die homosexuelle Männer erst zu anderen der Mehrheitsgesellschaft machte.
In beiden Bewegungen werden Fragen diskutiert, die auch heute noch eine Rolle spielen. Wie viel Gewicht soll auf politischen Aktivitäten liegen? Wie viel auf Austausch und Vergnügung? Geht es um Anerkennung innerhalb der bestehenden Gesellschaft? Oder um eine grundsätzliche Veränderung dieser? Wer gehört dazu? Wer wird ausgeschlossen? Und nicht zuletzt ist beiden Bewegungen gemein, dass sie zwar kleine Erfolge erzielen können, aber insgesamt doch daran scheitern, ihre Ziele umzusetzen. Auf die Verbesserungen während der Weimarer Republik folgt der NS. Und die erste kleine homosexuellen Bewegung der unmittelbaren Nachkriegszeit schafft es nicht, den Paragraphen 175 zu kippen. Im Gegenteil. Ab 1954 dürfen die für die Provinz so wichtigen homosexuellen Hefte wie der Kreis nicht mehr öffentlich ausgehändigt werden. Der Homosexuelle gilt als korrupter Jugendverführer und Homosexualität als unsittliches Großstadtphänomen. Unter anderem auch in Freiburg werden männliche Homosexuelle teilweise zwangssterilisiert und zwangstherapiert. und die Verurteilungsrate nach § 175 übersteigt in den 50er Jahren sogar die der NS-Zeit. So untersucht die Freiburger Justiz zwischen 1953 und 1970 fast 800 175er Fälle. In ganz Südbaden sind es in diesem Zeitraum fast 5000. Einer von ihnen, der noch Anfang der 60er Jahre für homosexuelle Handlungen bestraft wird, ist der Freiburger Heinz Schmitz. Er erzählt.
Wenn ich dann jemanden kennengelernt habe, dann habe ich eben erklärt, ja, ich kann nicht weg, ich bin zu Hause, ich muss zu Hause sein, ich kann nicht irgendwo hingehen oder so. Geld habe ich ja sowieso nicht besessen. Aber ich gehe jeden Tag mit den Hunden spazieren. Und ich wohne da und da und da könntest du mich begleiten. Und da standen eben öfters mal ein junger Mann in der Nähe des Gartentors. Und ich behaupte eben, dass das wohl gesehen wurde von meiner Mutter, dass die mir nachgeguckt hat oder dass sie das, wie sie das erste Mal vielleicht gespürt hat, wieso geht er da mit einem Mann da hoch? Das ist wohl eines der Schlüsselgeschichten, dass sie dahinter kam, dass ich Kontakte habe. Und es ist wohl so lange gegangen, bis 1961 stand Herr Langenbacher, Kriminalhauptkommissar der Sittenpolizei, vor der Türe und holte mich ab. Direkt in die Straße, wo das heute das Bürgerbüro ist, da war die Kriminalpolizei und die Abteilung Sitte wohl untergebracht. Und da ging's dann sofort zum erste Anhörung, was weiß ich, ob das war. Und dann so und jetzt kommt Fingerabdrücke und Fotografieren. Diese beiden Dinge erinnere ich mich noch sehr genau, dass er das sofort inszenierte, dass das passiert. Und dann gingen Befragungen los, die ich aber heute nicht wiederholen kann im Einzelnen. Ich weiß nur, dass sie sehr suggestiv waren, damit ich zugebe, was ich gemacht habe, dass ich irgendwelche Punkte zugebe und Namen nenne. Es war immer die Drohung mit der Lehrstelle. Die Drohung, dann, wenn das bei der Lehrstelle rauskommt, wir könnten das ja der Lehrstelle sagen, dann verlierst du die Lehrstelle. Das war wohl meine große Angst auch. Aber ansonsten weiß ich nur, dass ich mutterseelenallein morgens quasi mich richten musste. Heute habe ich frei, weil ich zu Gericht muss. Und völlig verängstigt, zitternd vor diesem Richter stand. Angst und Schuldgefühl. Mehr gab es nicht. Kein irgendwie, du hast da recht oder du bist ein Mensch, sonst was. Völlig entmenscht. So kam ich mir vor. Und dann kam diese deutliche Urteilsverkündung, also ich verurteile dich oder was weiß ich, wegen dieser Vorgänge zu 1,5 Jahr Jugendstrafanstalt Müllheim hier in der Nähe von Basel. Aha. Ich weiß nicht, was ich damals gedacht habe, das weiß ich heute nicht. Aber dann hakte er sehr schnell ein, weil das wohl mit meiner Lehre, das war wohl ein Thema, auch bei den Vernehmungen war das immer ein Thema, dass ich eine Lehre habe und dass ich wohl ein sehr guter Lehrling war, ein vorbildlicher Lehrling. Aber dann kam eben die Aussage, damit du deine Lehrstelle nicht verlierst, setze ich dieses halbe Jahr Jugendstrafe auf 2 Jahre Bewährung aus, dass du also nicht ins Gefängnis musst. Dass du aber Strafe verspürst, ich wurde geduzt, gehst du 3 Wochenenden in diese Strafanstalt, wenn deine Lehrstunde zu Ende ist, am Dienst, damals war ja Samstag um 2 Uhr, die Geschäfte zu, dann fährst du mit dem nächsten Zug nach Müllheim, weiß nicht, wo ich das Geld her hatte, das weiß ich heute nicht mehr, fährst du nach Müllheim bis Montag früh und am Montag früh mit dem ersten Zug kannst du wieder zurück und am Montag früh wieder in deine Lehrstelle, damit niemand was groß erfährt. Und somit habe ich diese 3 Wochenenden in der Strafanstalt Müllheim zugebracht. Und daraus kommt mein geflügelter Satz, ha, ihr dürft heute heiraten, ich bin noch im Gefängnis gesessen. Obwohl es ja kein Sitzen im Gefängnis war, in dem Sinne, das stimmt schon. Aber ich habe etwas Ähnliches erlebt, was ich gelitten habe. Denn diese 3 Wochenenden waren natürlich auch sehr bezeichnend, dass ich, also da ankam gegen 3 Uhr, was weiß ich, also die Begrüßung war, da kommt das Dreckschwein aus Freiburg. Das war schon mal ganz klar. Ich meine, das Wort schwul hat er wahrscheinlich gar nicht benutzt, denn das gab es damals noch nicht. Also das glaube ich nicht, dass das Wort schwul ist. Ich war einfach das Dreckschwein aus Freiburg. Den müssen wir alleine einsperren, damit er nicht die anderen verführt und belästigt. Ich wurde direkt in die Zelle geführt. Rein, Türe zu, basta. Und das bis Montag früh. Damit war das an sich abgeschlossen. Gesprochen, niemals, niemand ein Wort darüber. Niemals. Und es standen die 2 Jahre im Raum, wo ich keinen Mann anschauen durfte. Was ich dann ganz brav getan habe, aus purer Angst vor Denunziation, vor Verrat, vor sonst was, hinterlistigen Anzeigen und so weiter, habe ich nicht gewagt, einen Mann anzuschauen. Hätte ich gar nicht gewagt. Und ich war schön wie ein junger Gott und eigentlich liefen sie mir hinterher, aber ich habe Angst gehabt, nur Angst gehabt. Pure Angst.
Erst 1969 wird der Paragraph 175 entschärft und eine neue Homosexuellenbewegung nimmt Fahrt auf. Im Jahr 94 wird der Paragraph endlich ersatzlos gestrichen. Zu spät für den homophilen Aktivisten Otto Hub, der nach dem Krieg nicht mehr als Lehrer arbeiten kann, weil er mit dem Paragraphen 175 vorbestraft ist und der 1954 in einem gegenüber seiner Homosexualität feindlich gesinnten Freiburger Altersheim verstirbt. Der 1943 geborene Heinz Schmitz dagegen erlebt noch die Liberalisierungen, hat in den 80er Jahren endlich sein Coming-out und kämpft später selbst für die Rehabilitierung der nach Paragraph 175 Verurteilten. Im Juli 2017 ist er einer der Ersten, der nach Inkrafttreten des Gesetzes zur strafrechtlichen Rehabilitierung, der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen, eine offizielle Rehabilitierungsbestätigung erhält.